Ich möchte euch auch alle ganz herzlich begrüßen und freue mich jetzt auch auf die Zeit, zusammen mit euch in dem Wort Gottes zu verbringen. Lasst uns zusammen aufschlagen das Matthäus-Evangelium, Kapitel 6, und ich lese uns Vers 9 bis 13. Das ist die Seite 1062. Jesus sagt hier die folgenden Worte: Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten: Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bis hierhin. Ich möchte auch noch einmal beten. Vater, wir danken dir für das Gebet, das Jesus Christus seine Jünger und damit auch uns lehrte zu beten. Herr, wir danken dir, dass wir heute auch weitergehen dürfen bei der nächsten Bitte, und bitte dich, Herr, dass du unsere Herzen, so wie wir gesungen haben, öffnest und dass wir Christus erkennen, aber im Lichte seiner Herrlichkeit auch unseren Zustand prüfen und unser Leben danach ausstrecken, dir wohlgefällig zu wandeln und zu leben, zu deiner Ehre. Und in Jesu Namen bitten wir dich. Amen. Wir sind ja eigentlich, das war am Anfang des Jahres, haben wir angefangen, in den zweiten Korintherbrief zusammen zu gehen, aber dann durch die Zeit, die angebrochen ist und wo wir dann auch zu Hause gepredigt haben, wollte ich dann durch das Vaterunser-Gebet predigen, und nicht, dass ich dann zwei Dinge angefangen habe und mit keiner so richtig aufgehört habe, möchte ich erstmal durch die nächsten Predigten mit dem Vaterunser-Gebet weitermachen und auch schließen, und erst dann machen wir weiter im zweiten Korintherbrief. Wir schauen uns heute die dritte Bitte des Vaterunsers Gebets an. Luther nannte das Vaterunser Gebet das Beste von allen Gebeten, weil es von Jesus Christus selbst gelehrt wurde. Und wir tun gut daran, dieses Gebet anzuschauen, dieses Gebet zu analysieren und darüber nachzudenken und auch unsere Gebete nach diesem Gebet auszurichten. Wenn Jesus in dieser Stelle gesagt hat, dass wir auf diese Weise beten sollen, meint er nicht, dass wir wortwörtlich diese Worte aussprechen sollen, obwohl das auch gut ist, wenn man das tut. Es gibt auch viele Gemeinden, wo dieses Gebet vielleicht einfach auch aufsprechen, oder vielleicht betest du auch in der Familie hin und wieder dieses Gebet. Das machen wir persönlich in unserer Familie sehr oft. Aber obwohl dieses Gebet das Beste ist, so wie Luther es nannte er das Gebet auch den größten Märtyrer, weil dieses Gebet oft missbraucht wurde, weil man sich nicht Gedanken macht über dieses Gebet, während man es runterspricht. Und deswegen ist es wichtig, darüber nachzudenken, was Jesus und wie Jesus seine Jünger zu beten lehrte, und das abzugucken und für unser Gebetsleben mitzunehmen, damit wir in unserem Gebetsleben wachsen können. Wir haben schon die Anrede, unser Vater, der du bist im Himmel, angeschaut, und die ersten zwei Bitten, dein Name werde geheiligt und dein Reich komme. Und heute schauen wir uns, wie gesagt, die dritte Bitte an, dein Wille geschehe. Unsere Gebete, wenn wir das Gebet anschauen, was Christus seine Jünger lehrte, müssen immer im besten Fall mit Gott beginnen. So wie auch das Wort Gottes beginnt, im Anfang Gott. So wie das Johannesevangelium beginnt, im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Aller Anfang ist Gott zuzusprechen. Und deswegen betet hier auch, oder lehrt Jesus auch seine Jünger, mit Gott anzufangen. Und überhaupt, die drei wichtigsten Nöte für uns, für unser Leben sind, dass der Name Gottes geheiligt wird, dass sein Reich kommt und dass sein Wille geschieht. Das sind die drei dringendsten und wichtigsten Nöte in unserem Leben. Und Jesus führt hier nicht einfach einige Dinge auf, nachdem die Jünger ihn gefragt haben, lehre uns zu beten. Und Jesus hat vielleicht so überlegt und ja, was kann ich euch denn lehren? Und wirft einfach ein paar Aussagen in das Gebet ein, um das Gebet zu füllen. Nein, das Gebet hier ist sehr systematisch aufgebaut. Es ist sehr chronologisch. Das heißt, eine Bitte setzt die vorherige voraus. Und das bedeutet, dass Gott seinen Namen heiligt, indem er sein Reich baut. Wenn wir gebetet haben, dein Name werde geheiligt, so heiligt Gott seinen Namen, indem er sein Reich in uns baut. Nun, wenn wir uns in seinem Reich befinden, das lesen wir in Kolosser 1,13, dass Gott uns versetzt hat in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Was geschieht denn in dem Reich Gottes? Wonach strecken sich die Bürger dieses Reiches aus? Nach dem Willen des Königs. Und deswegen ist es hier nur zu logisch, dass Jesus die nächste Bitte nach der Bitte dein Reich komme ansetzt, die heißt, dein Wille geschehe. Wir werden uns heute in dieser Bitte drei Dinge anschauen. Als erstes, was ist der Wille Gottes? Dann als zweites, warum beten wir, dass der Wille Gottes geschieht? Und zum Schluss, wie geschieht der Wille Gottes? Also was ist der Wille Gottes? Warum muss der Wille Gottes geschehen und wie geschieht er? Heute kann man überhaupt viele Bücher zum Willen Gottes kaufen und lesen. Und die Titel lauten so ähnlich wie, was ist der Wille Gottes? Oder wie erkenne ich den Willen Gottes? Und es ist wirklich so, dass Menschen sich ausstrecken, man könnte meinen, ausstrecken, den Willen Gottes zu erfragen, den Willen Gottes herauszubekommen für ihr Leben. Ist es der Wille Gottes, dass ich diese Frau heirate? Ist der Wille Gottes für mich, dass ich überhaupt heirate? Wie sieht der Wille Gottes in Bezug auf meinen Wohnort aus? Wo möchte Gott, dass ich hinziehe? Was ist der Wille Gottes über meine Arbeitssituation und so weiter? Menschen fragen nach dem Willen Gottes. Sie beschäftigen sich mit dem Willen Gottes. Aber sind das die richtigen Fragen nach dem Willen Gottes? Manche verlangen sogar Zeichen über den Willen Gottes. So wie zum Beispiel Gideon, der auch ein Zeichen verlangte, weil er Gott nicht vertraute, und der Knecht Abrahams. Wenn dies und jenes eintrifft, dann weiß ich, dass du Gott das willst, dann werde ich es machen. Vielmehr zeugen diese Zeichen nicht, dass man sich nach dem Willen Gottes ausstreckt, als vielmehr vom Unglauben. Du glaubst Gott nicht, du vertraust Gott nicht und deswegen suchst du nach einem Wink aus dem Himmel. Und überhaupt diese Fragen nach dem Willen Gottes für mein Leben, sie konzentrieren sich als erstes auf meine Bedürfnisse. Was ist der Wille Gottes in Bezug auf mein Leben? Klammer auf, damit es mir gut gehe, Klammer zu. Donald Carson schreibt in seinem Buch über das Gebet, es ist einfach nur töricht, so zu tun, als ob man nach dem Willen Gottes für sich sucht, sei es in der Frage nach dem Ehepartner oder nach einer Art der christlichen Berufung, wenn man dabei kein tiefes Verlangen verspürt, Gottes Willen Folge zu leisten, so wie er ihn in seiner Gnade bereits offenbart hat. Gott hat seinen Willen für uns bereits offenbart. Wir treffen sehr viele Bibelstellen über den Willen Gottes, aber an keiner Bibelstelle wird nach dem Willen Gottes gesucht für das eigene Leben. Und Donald Carson sagt es hier ganz richtig, wenn er sagt, dass der Wille Gottes bereits uns in seiner Gnade offenbart wurde. In der Schrift werden wir vielmehr aufgefordert, nicht nach dem Willen Gottes zu suchen, sondern den Willen Gottes zu tun. In 1. Thessalonicher Kapitel 4, Vers 3 lesen wir: Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr euch der Unzucht enthaltet. Dann lesen wir ein Kapitel weiter in dem gleichen Brief: Seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Auch Paulus betet an die für die Kolosser in Kapitel 1, Vers 10, dass sie erfüllt werden mit der Erkenntnis des Willens Gottes. Im Psalm 143, Vers 10 betet David: Lehre mich, deinen Willen zu tun. Und auch Jesus lehrt uns zu beten. Nicht: unser Vater, der du bist im Himmel, was ist dein Wille? Sondern: dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe. Der Wille Gottes ist bereits uns geoffenbart in seinem Wort. Und wir haben heute in der Schriftlesung ein ganzes Kapitel über den geoffenbarten Willen Gottes gelesen, wie Gott möchte, dass wir in seiner Gegenwart, in der Gegenwart seiner Gnade leben. Paulus leitet in Römer Kapitel 12, Vers 1 mit dem Willen Gottes ein, damit wir uns in dem Willen Gottes bewegen, damit wir uns nach dem Willen Gottes ausstrecken. Und das ganze Kapitel schreibt er eigentlich nichts anderes, was der Wille Gottes für unser Leben ist. Der Wille Gottes ist bereits offenbart in unserem Leben. Dies war bei Adam so, als Gott zu ihm sprach, was er tun durfte und was er nicht tun durfte. Dies war bei der Offenbarung des Gesetzes Gottes bei seinem Volk. Dies ist heute bei uns, wenn wir das Wort Gottes in unseren Händen halten. Das ist der Wille Gottes. Wir kommen zum zweiten Punkt. Warum beten wir, dass der Wille Gottes geschieht? Und es ist doch erstaunlich, obwohl Gott souverän ist, obwohl Gott, wir lesen von ihm in Epheser 1, 11, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens. Von dem Willen, über den Hiob schreibt in Kapitel 23, Vers 13: Du tust alles, was du willst. Kann der Wille Gottes überhaupt nicht geschehen? In dem Gebet, in dem Vaterunser-Gebet, geht es um den geoffenbarten Willen Gottes. So wie er uns in seinem Wort geoffenbart wurde, danach strecken wir uns aus. Und in dieser Hinsicht, ja, sind wir Menschen, die dem Willen Gottes nach unserer Natur widerstreben. In seiner Predigt, kurz vor seiner Steinigung, sagt Stephanus: Ihr Halsstarrigen und Unbeschnittenen an Herz und Ohren, ihr widerstrebt alle Zeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. Wenn man das Leben, unser Leben, egal wenn wir jetzt nehmen, mit einer Überschrift versehen wollte, so würde die Überschrift sehr bei uns allen gleich sein, in Bezug auf den Willen Gottes. Ein fortwährender Ungehorsam gegenüber dem Willen Gottes. Und Luther, als er sich über das Gebet, und von ihm habe ich sehr viele Gedanken übernommen, deswegen werde ich ihn immer wieder zitieren, sagte: Wenn wir die Bitte, dein Wille geschehe, richtig verständen und darüber nachdenken würden, dann würden wir die Lust auf dieses Leben verlieren. Die Bitte, dein Wille geschehe, ist zuerst ein Bekenntnis. Es ist ein Bekenntnis, mit dem wir Gott gegenüber gestehen, seinen Willen nicht zu tun. Denn wenn wir um etwas bitten, dann heißt es im Umkehrschluss nichts anderes, dass das noch nicht stattfindet. Und das ist doch schrecklich, oder nicht? Wenn der Wille Gottes, der geoffenbarte Wille Gottes, nicht geschieht, wenn man ihm nicht nachgeht, wenn dieser nicht stattfindet in unserem Leben. Was kann schrecklicher sein, als dass der Wille Gottes nicht geschieht? Dann handelt jeder nach seinem eigenen Willen. Und davor hat jeder Mensch Angst. Sogar David fürchtete sich in diesem Bezug, als er die Strafe Gottes für die Volkszählung davontragen musste, fürchtete er sich viel mehr vor den Menschen und sagt, ich möchte nicht in die Hände der Menschen hineingeraten. Weil wenn es nach ihrem Willen geht, dann werden sie kein Erbarmen mit mir haben. Aber ich begebe mich in die Hände Gottes und nehme das Urteil, den Urteil von ihm an. Warum? Weil Gott barmherzig ist. Und über Jesus lesen wir, als er gesagt hat im Garten Gethsemane, siehe, dies ist eure Stunde. Und damit übergab er sich ihrem Willen. Es ist schrecklich, wenn der Wille Gottes nicht geschieht oder wenn Menschen dem Willen Gottes widerstreben. Und wir sind diejenigen, die dem Willen Gottes widerstreben, mit unserem Willen entgegentreten und den Willen Gottes verachten. Unser Wille ist auf zweierlei Art böse. Erstens offenkundig, direkt, sichtbar. Das heißt, wir werden offenkundig zornig, wir hassen, sind geizig, stolz und sind damit diejenigen Menschen, die unserem Nächsten schaden. Aus diesen Neigungen entstehen alle unsere Sünden, die wir tagtäglich tun und für die wir heute auch um Vergebung gebeten haben, in dem Bekenntnisgebet. Diese Sünden sind entstanden aus unserem halsstarrigen Willen. Damit übertreten wir die Gebote Gottes und handeln nicht nach dem Willen Gottes. Zweitens, und das ist vielleicht noch schlimmer, ist unser Wille in einer heimlichen Art und Weise böse. So wie zum Beispiel die Donnersöhne, die Söhne des Zebedäus, Johannes und Jakobus. Als sie durch die Stadt, in eine Stadt nach Samaria gingen und die Menschen, die dort nicht aufnahmen, so sprachen sie zu Jesus, Herr, willst du, dass wir sprechen, dass Feuer vom Himmel herabfällt, damit diese Menschen verzehrt werden, wie es auch Elia getan hat? Das ist doch dein Wille. Hast du nicht auch schon einmal gesagt, ich werde für dich beten, dass Gott dir aufzeigt, dass du falsch liegst? Geht es dir da wirklich um den Willen Gottes oder geht es dir um deinen persönlichen, um deinen eigenen Willen? Wir beten oft für Menschen, damit Gott ihren Willen bricht. Dabei machen wir es oft, weil wir es selbst nicht ertragen können, dass sie unseren Willen widerstreben. Ein guter Wille wird nicht zornig oder unerträglich oder heuchlerisch, wenn man ihn verhindert. Merke, es ist ein sicheres Zeichen für einen bösen Willen, wenn er es nicht ertragen kann, dass man ihn verhindert. Egal was geschieht und selbst wenn er gut ist. Es gibt wirklich einen guten Willen, so zum Beispiel der Wille von David, dem Herrn, ein Haus zu bauen. Was war an dem Wunsch schlecht? Überhaupt nichts. David wollte aus tiefstem Herzenswunsch, aus einem richtigen Motiv, Gott ein Haus bauen. Und dennoch musste sich David mit seinem Willen dem Willen Gottes fügen. Auch wenn deine Absichten gut sind, wenn du die ganze Welt bekehren willst, wenn du deine Kinder aufrichtig erziehen willst, ein gutes System für deine Familie haben möchtest, um eine Harmonie aufzubauen, ein gutes Vorhaben hast, dürftest du von all dem nichts wollen, wenn du das nicht in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes tun möchtest. Wenn du es nicht tun möchtest, um dich unter den Willen Gottes zu stellen. Wir dürfen auf unseren eigenen Willen, auf unsere Absichten und Vorhaben kein Vertrauen setzen. Luther sagt auch, es ist erst dort ein guter Wille, wo unser Wille nicht mehr ist. Denn wo unser Wille nicht mehr ist, da ist allein Gottes Wille, der Allerbeste ist. Verstehst du, warum Jesus hier seine Jünger lehrt, zu beten, Herr, Vater, dein Wille geschehe? Und wie geschieht Gottes Wille? Kommt zum dritten Punkt. Wir haben gesehen, dass der Wille Gottes ist, das geoffenbarte Wort Gottes, seine Gebote, das, was er uns gegeben hat und sich selbst uns offenbart hat. Wir haben gesehen, dass Wir müssen, wir sollen danach verlangen, nach dem Willen Gottes zu beten. Weil wir dem Willen Gottes alle Zeit widerstreben. Aber Christus gibt uns mit dieser Bitte eine Hoffnung und eine Zuversicht. Wir bleiben nicht hoffnungslos mit unserem eigenen Willen, sondern wir werden von Christus selbst hier dazu ermutigt, mit unserem eigenen Willen, mit unserer Heilsstarrigkeit zu unserem Vater zu kommen und ihn anzubeten und ihn zu bitten, dass sein Wille geschehen soll. Jesus gibt uns eine Zuflucht. Wir dürfen und sollen unsere Schuld, mit unserer Schuld zu Gott fliehen. Unser Wille ist das, was Gott als erstes bezwingt, um uns zu sich zu führen. Es gibt nichts Schwereres im Leben eines Menschen, als dass er seinen eigenen Willen aufgibt. Jeder von uns hat es schon mal erlebt. Einen so herrlichen Plan gemacht, es könnte doch so gut laufen. Und dieser Plan wurde verworfen durch irgendeine Situation. Und wie sehr zornig und eigenwillig wir auftreten können als Menschen, wenn es nicht nach unserem Willen geschieht. Nur Gott kann den Willen des Menschen bezwingen und diesen unter seine Herrschaft bringen. Und deswegen beten wir auch zum Vater: Dein Wille soll geschehen. Kein Freund, keine Vertrauensperson, kein System, keine 5 Punkte zum besseren Leben können uns dazu verhelfen, unseren eigenen Willen zu brechen als Gott allein. Und wie tut Gott das? Nun, Gott tut es, aber er tut es unter anderem durch deine Mitmenschen. Mit Menschen, die dir öfter entgegenstehen, mit dir Wortstreit führen, dich sogar herausfordern, dem, was du willst, entgegentreten, indem sie dir aufzeigen, was sie wollen. Und ja, sie tun es oft auch aus falschen Motiven. Auch aus ihrem eigenen Willen. Aber Gott benutzt ihren eigenen Willen, um deinen Willen zu brechen. Wir lesen von einer Situation, die hat sich abgespielt im Volk Israel. Wir lesen es in Jesaja 10, dass das Volk Israel halsstarrig geworden ist, wieder einmal. Und Gott richtete sie durch das Volk Assyrien. Und Gott sandte die Assyrer gegen das Volk Israel, um sie zu richten, um sie zu bändigen und um mit ihnen Krieg zu führen und ja, um dem Volk Israel eine Niederlage zu bereiten. Und Gott spricht in diesem Kapitel, in Jesaja 10, 5 bis 7, dass Assyrien die Route Gottes Zorns ist. Und obwohl Assyrien nicht vorhatte, die Befehle Gottes auszuführen, wir lesen von ihnen, sie wollten nur Menschen umbringen und die Welt beherrschen. Das war ihr Wille. Und dennoch benutzt Gott ihren eigenen Willen, um den Willen seines Volkes Israels zu brechen. Durch solche Menschen wird unser eigener Wille gebrochen, damit der Wille Gottes geschieht. Also denke das nächste Mal darüber nach, wenn du dich in einer Auseinandersetzung mit deinem Nächsten befindest. Höchstwahrscheinlich hat Gott diese Situation in deinem Leben stattfinden lassen, damit dein Wille gebrochen wird. Gestern wurden wir Zeuge in unserer Familie von einer ganz kleinen Situation, wie Gott einen Menschen führen kann oder wie Gott eine Familie auch führen kann. Unsere Kinder mögen zurzeit sehr gerne geräucherten Lachs zum Frühstück. Ihr kennt ja diese Phasen. Einmal mögen sie Schinken, einmal Salami, einmal nur Marmelade und Nutella und zurzeit ist es bei uns Lachs. Was nicht so gut für den Geldbeutel ist, aber es ist in Ordnung. Und wenn alle drei Lachs gerne essen, dann könnt ihr euch vorstellen, wie schnell so eine Packung, 200 Gramm, leer ist. Und so war es gestern Morgen, kurz vor dem Frühstück, dass die Packung leer ist. Wahrscheinlich, die Kinder haben sich vorher schon beim Zähneputzen, vielleicht beim Aufstehen, darauf gefreut. Ja, jetzt kann ich wieder ein Lachsbrötchen genießen. Aber dem war nicht so. Und diese Situation hat sich so aufgespielt, weil es in der Familie etwas, und dann fing ein Kind das andere zu beschuldigen und zu sagen, ja, du hast ja das meiste Lachs weggegessen. Und der andere sagt zu dem anderen Kind, das stimmt überhaupt nicht. Ich habe nur von dieser Packung nur ein Lachsbrötchen gegessen. Und so haben sie hin und her gestritten. Und das eine Kind, was wirklich nur ein Lachsbrötchen von dieser Packung gegessen hat, wurde nicht gerechtfertigt. Das andere hat ihn weiterhin beschuldigt. Und so ging das Kind am Ende zu mir und es war kein guter Zeitpunkt für ihn, weil ich saß gerade von meiner Predigt hier, wenn es um den Willen Gottes ging. Und das Kind berichtete mir über die Situation und ich überlegte, was Christus ähnlich ich jetzt handeln kann oder wie ich handeln kann, um jetzt diese Situation aufzulösen. Und ich habe mir die Frage gestellt, will Gott? Und das Kind sagte zu mir, Papa, ich will jetzt, dass du mit mir zu meinem Geschwisterkind, zu meinem Geschwisterchen kommst und dieser Person, ich sage jetzt nicht den Namen, das ist einfach ein bisschen zu denken, aber ich habe das vorher abgesprochen, also ich darf diese Situation erzählen. Und diesem, meinem Geschwister, Geschwisterkind erklärst, dass ich nur wirklich ein Lachsbrötchen gegessen habe und nicht die ganze Packung, dass die ganze Packung auf meine Kappe geht. Ja, während ich überlegte, was ich tun soll, sicherlich hatte das Kind recht, hat nicht gelogen, aber ich fragte mich, war das wirklich der Wille Gottes, dass ich mit meinem Kind jetzt zu einem anderen Kind gehe und genau ihm das gebe, was er möchte, was er verlangt. Und ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass es eben nicht der Wille Gottes ist. Weil zu was hat mich das Kind animiert? Er wollte von dem anderen Kind gerechtfertigt werden von mir. Er wollte die Rechtfertigung, die er eigentlich in Christus haben sollte, von mir bekommen. Und damit hat er die eigene Rechtfertigung oder die Rechtfertigung von Christus mit seiner eigenen vertauscht. Und ich sollte mit ihm auf diesen Götzen aufspringen und ihm Recht geben. Durch solche und ähnliche alltägliche Situationen zeigt Gott uns, wie er unseren Willen bricht. Ein kleiner Moment, eine kleine Situation, aber dein Wille soll geschehen. Auch in dieser Situation. Oft kommen unsere jüngeren Kinder zu uns, Eltern, und beschweren sich über die Älteren, weil diese ihnen etwas weggenommen haben, sie beleidigt haben, sie unterdrückt haben. Nun, wie wäre es als Abwechslung mal, den Jüngeren deutlich zu machen oder zu ermutigen und aufzuzeigen, dass diese Situation von Gott herbeigeführt wurde, damit sie ihren eigenen Willen aufgeben? Wir sind oft dabei, als Eltern auf diese Götzenpferde aufzusteigen und dem Kind Recht zu geben, weil das ja wirklich Unrecht, menschlich gesagt, bekommen hat. Oft sind unsere Kinder gegenüber uns Eltern halsstarrig und wollen nicht so, wie wir wollen. Und wir reden uns auf, wir diskutieren mit ihnen so oft. Aber hast du schon einmal darüber nachgedacht, dass Gott dir dieses halsstarrige Kind gibt, damit du als Mutter oder als Vater deinen eigenen Willen aufgibst. Damit eben diese Situation nicht harmonisch abläuft in deiner Familie, so wie du es haben möchtest, sondern damit du verstehst, dass die Harmonie nicht durch eine durch dich geschaffene Regelung einfindet, sondern durch die Rechtfertigung in Christus allein. Es ist etwas Unschätzbares und Köstliches, Menschen in unserem Leben zu haben, die eben nicht das tun, was wir wollen, sondern uns widerstreben, uns angreifen, uns entgegentreten, uns verleumden, herausfordern, ärgern. Das ist Gnade, denn auf diese Weise wird unser Wille gebrochen und das ist ein göttliches Werk. Gottes Wille erfüllt sich im Brechen unseres Willens. Luther sagt auch zu diesem Gedanken etwas, wenn dich jemand verdächtigt und dich zum Narren machen will, sollst du nicht widerstreben, sondern ja dazu sagen. Will dir jemand etwas nehmen und dir Schaden zufügen, so sollst du es geschehen lassen. als geschehe dir Recht daran. Denn ohne Zweifel ist es Recht vor Gott. Selbst wenn der Betroffene Unrecht täte, so geschehe dir doch kein Unrecht. Wenn Gott mit uns nach dem Recht verhandeln würde, so würden wir nicht hier sein. So würden wir schon längst verdorben und verloren in der Hölle sein. Und genau das ist der Grund, warum Jesus in der Bergpredigt die Jünger dazu auffordert, den eigenen Willen aufzugeben. Wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, so halte ihm die linke hin. Wenn jemand dir das Hemd nimmt, dem gib auch den Mantel. Wenn jemand dich zwingt, mit ihm 1 Kilometer zu gehen, so geh mit ihm 2. Jetzt kommen solche Fragen wie, ja, wenn wir jetzt zu Hause sitzen als Familie und irgendein Verbrecher kommt rein und möchte uns erschießen, sollen wir uns einfach erschießen lassen? Natürlich nicht. Natürlich werde ich aufstehen und versuchen, mein Leben für die Familie einzugeben und den Räuber verhindern und selbst wenn ich ihn umbringen muss. Jesus spricht hier nicht über diese Situation. Er spricht hier über unseren Eigenwillen. Dann, wenn es darum geht, ich will das und jetzt, dann soll es nicht geschehen. Auf der Flucht vor seinem Sohn Absalom ging David einmal mit seinem ganzen Heer, das ihn beschützte, durch eine Stadt namens Bahurim. Dort war ein Mann aus dem Geschlecht Sauls namens Simei. Und dieser Simei, er sieht David, wie er in die Stadt einzieht, mit seinen Gefolgsleuten, mit seinen Helden, und er fängt an, ihn unwürdig zu fluchen und ihn mit Steinen zu bewerfen. Nicht nur ihn, sondern auch die ganze Menge. Er fängt an zu spotten, dass David seiner Herrschaft beraubt wurde von seinem eigenen Sohn. Aber was macht David? Er macht nichts. Er geht weiter. Und dieser Simei beschimpft ihn weiter und immer weiter und wirft mit Steinen nach ihm. Und der Held Abisai, einer der größten Helden und Freunden auch von David, er sieht David an und sagt, warum soll dieser tote Hund meinen Herrn, den König, fluchen? Lass mich doch hinübergehen und ihm den Kopf abhauen. Mit einem Nu würde dieses Fluchen aufhören und die Steine würden ausbleiben. Aber David sagt, oder er sagt nicht, er tadelt Abisai. Und warum macht er das? Nicht, weil er wusste, dass Gott Simei einfach erlaubt hatte, das zu tun. Er sagt, dass Gott hat es ihm befohlen. Gott hat ihm befohlen, das zu tun. Als David durch seinen eigenen Willen seine Ehe mit Bathseba brach, richtete er viel Unheil an. Und hier verstand David, was das Problem war. Das war sein Eigenwille. Und deswegen war er hier bereit, seinen Willen aufzugeben. David hat hier mit dieser Situation gebetet, dein Wille geschehe, Vater. Ihm ging es nicht mehr um sein Recht, sondern um Gott, dem er vertraute und dass Gott dieses böse Fluchen in etwas Gutes umwandeln wird. Jesus Christus betete im Garten Gethsemane, im Lukas Evangelium Kapitel 22, Vers 41 bis 44. Er riss sich von ihnen los, ungefähr einen Steinwurf weit, kniete nieder, betete und sprach, Vater, wenn du diesen Kelch von mir nehmen willst, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Am Anfang seiner Mission hat Jesus gelehrt, seine Jünger zu beten, dein Wille geschehe, Vater. Hier hat Jesus selbst diese Bitte buchstabiert, an seinen Vater gerichtet. Was geschieht hier? Steht hier plötzlich der Wille Gottes dem Willen des Sohnes Gottes entgegen? In keiner Weise.
Nein, das, was Jesus wollte, war nicht von seinem Vater getrennt zu werden. Auf einer anderen, in einer anderen Stelle in Johannes sagt Jesus, niemand zwingt mich, ich sage es mit meinen Worten, die Errettung zu vollbringen, sondern ich gebe mein Leben freiwillig. Jesus wollte die Errettung. Jesus hat in den letzten Stunden seines Lebens auf dieser Erde zu seinen Jüngern gesagt, wie sehr hat es mich verlangt, dieses letzte Abendmahl mit euch zu halten. Jesus wollte die Menschen erretten. Aber das, was er nicht wollte, war, von seinem Vater getrennt zu werden. Das, was er nicht wollte, war, schreien zu müssen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Hier betet der perfekte, vollkommene und sündlose Sohn Gottes. Und seine Bitte war überhaupt nicht eigenwillig. Diese Bitte entsprach seinem Wesen. Diese Bitte, dieser Wunsch war sündlos, rein und vollkommen. Es beschrieb die ungeteilte und unbetrübte Beziehung zu seinem Vater, die er mit dieser Bitte aufrechterhalten wollte. Er wollte mit dem Vater eins bleiben. Das ist das Natürlichste, das Richtigste und das Geistlichste, was es überhaupt gibt, was Jesus hier will. Jesus hatte Sehnsucht nach der Wirkung des Kreuzes, aber nicht danach, was am Kreuz geschehen soll, dass er von seinem Vater getrennt wird. Hier geht es nicht um einen Kampf des Willens Jesus gegen seinen Vater, sondern es ist der Kampf Jesu mit seinem Vater, den Willen seines Vaters zu tun. Und dennoch betet Jesus, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Luther sagt, was wollen wir arme Würmer mit unserem Willen angeben, der doch nie frei vom Bösen ist und es allezeit verdient, verhindert zu werden. Und so richtet sich die Bitte, dein Wille geschehe, in erster Linie gegen uns selbst. Wir beten mit dieser Bitte gegen uns selbst. Denn unser größter Feind sind wir selbst. Und mit dieser Bitte suchen wir nichts anderes als das Kreuz. Wir suchen nichts anderes als Widerstand gegen uns selbst. Wir suchen damit Leiden aller Art, nur damit der Wille Gottes in uns stattfindet. Aber unser Wille zerstört wird. Diese Bitte, dein Wille geschehe, kann nur jemand aufrichtig beten, der von seinen eigenen Sünden überführt wurde und demütig zu Gott kommt, um von ihm Barmherzigkeit und Gnade zu empfangen. Ich möchte zum Abschluss beten und ich bete das Gebet von Luther, was er über diese Bitte etwas weiter ausgeführt hat. Amen. Lass uns beten. O Vater, lass nicht zu, dass es nach meinem Willen geschehe. Brich meinen Willen, wehre meinem Willen. Komme, was wolle, nur dass es mir nicht nach meinem, sondern nach deinem Willen gehe. So ist es ja im Himmel. Da gibt's keinen Eigenwillen. Das soll auch auf der Erde in meinem Leben so sein. Amen.